Wir machen ein Risk Management. Wir müssen immer gucken, welche Punkte sind die, die mich und meine Planung für die nächsten 20, 30, 50 Jahre so hart treffen können, dass ich mich nicht mehr erholen kann. Das muss ich absichern. Alle anderen Sachen brauche ich nicht.
Hallo und herzlich willkommen bei Lebenswert, das Jetzt versichern. Mein Name ist Shilou Könke und ich bin Host in diesem Podcast der Hannoversche. Ich freue mich, die Gelegenheit zu nutzen, hier mit verschiedenen Expertinnen zu sprechen. Dabei geht es uns darum, komplexe Versicherungsthemen einfach zu klären, damit das Jetzt, dieser Moment, in dem sich alles gut und richtig anfühlt, gesichert ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebenswert, das Jetzt versichern. Ich freue mich heute ganz besonders auf das Gespräch, denn es ist das erste Mal tatsächlich, dass ich einen externen Gast hier bei mir im improvisierten Podcast-Studio begrüßen darf. Selam Hagos, ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Selam, du bist selbstständiger Finanzberater für Swiss Life Select und dementsprechend dem ganzheitlichen Beratungsansatz verpflichtet sozusagen. Und wir möchten heute über das Thema Einkommenssicherung sprechen. Aber bevor wir einsteigen, habe ich noch eine persönliche Frage an dich. Wer dich kennt, und wir beide kennen uns schon eine Weile, der weiß, dass du ein unheimlich offenherziger, sympathischer, verbindlicher Typ bist, trotzdem sehr locker im Umgang mit Menschen. Du hast natürlich als Berater auch wahnsinnig viel Menschenkontakt. Das liegt in der Natur der Sache sozusagen. Du ziehst das aber auch an, du magst das, mit Menschen dich auszutauschen, und dir fliegen auch die Sympathien so zu. Ganz bestimmt ist das im Kollegenkreis so, im Freundeskreis mit Sicherheit auch. Was würdest du sagen, wie schätzen dich deine Freunde ein, beziehungsweise was schätzen deine Freunde am meisten an dir?
Ich glaube, das ist genau das, dass ich in den meisten Fällen sehr offen bin. Ich glaube, der Begriff Frohnatur passt ganz gut damit rein, dass die meisten Menschen mich auch als sehr fröhlichen Menschen kennen. Klar hat man selbst auch mal Momente, wo man vielleicht nicht gut drauf ist, vielleicht auch mal einen schlechten Tag hat oder was auch immer. Und der gehört auch mal dazu. Mhm. Ich glaube, dann sind auch die wirklich guten Momente im Leben immer wieder lebenswert. Aber ich selber ziehe mich dann einfach für mich auch mal zurück. Und dann sagt man mal einen Tag, dann bleibt man zu Hause, bleibt man im Bett, sagt seine Termine ab und dann macht man den Tag mal für sich doof und gut. aber danach geht's halt wieder vernünftig weiter.
Ja.
Und ich glaube, dass das etwas ist, was mir Menschen, die mich so kennengelernt haben, auch gesagt haben, dass ich durch meine Art und vielleicht auch die Herkunft und Dinge, die ich so erleben durfte oder musste, scheinbar eine sehr hohe Resilienzfähigkeit habe. Mhm. Und das sorgt dafür, dass ich den Tag, so wie er kommt, immer nutze und nehme und auch die Momente versuche, so zu nutzen und zu genießen, wie sie im Moment da sind.
Ja, das ist toll, das ist schön. Das heißt, du bist immer echt. Also wenn man mit dir zu tun hat, dann weiß man immer, woran man ist. Du hast es gerade gesagt, wenn es dir mal schlecht geht, ziehst du dich zurück. Ansonsten bist du ein sehr herzlicher, lustiger Mensch. Du hast gerade auf deine Herkunft angespielt. Kannst du was ein bisschen zu deinem Einstieg in der Finanz- und Versicherungsbranche erzählen? Wie bist du überhaupt dahin gekommen, wo du jetzt bist?
Also grundsätzlich meine Herkunft. Ich bin als Flüchtlingskind mit meiner Familie damals nach Deutschland gekommen. Wir haben ein Jahr in Goslar, in der Nähe von Goslar in Wiedelar, in so einem kleinen Dorf, haben wir erst ein Jahr gelebt. Und dann habe ich ganz klassisch die Ausbildung, erstmal den schulischen Werdegang natürlich in Celle gemacht und dann die Ausbildung in der Wedemark. Hab aber kurz vor dem Abitur schon mal die ersten Kontakte zur Finanzdienstleistungsbranche gehabt. Mhm. Das war 1993, 94, gerade als ich so 18 war. Da hatte ein Freund von mir bei einem Finanzdienstleister hier in Hannover mal angefangen. Und das war damals noch so richtig Hard-Selling, wie man das so aus der Vergangenheit kennt.
Ja.
Und was manchmal auch der Finanzbranche ja heute noch so ein bisschen anhaftet,
ja,
ganz genau.
Das war in den 90er Jahren.
Richtig, ganz genau. Und ich weiß noch, dass damals habe ich so 4, 5 Freunde empfohlen zu dem Thema. Davon haben 2 dann auch damals was gemacht. Ich weiß, dass dieser eine Vertrag bis heute auch noch besteht. Deswegen war das auch alles in Ordnung. Die 2, 3 anderen waren sich da nicht so sicher. Und da habe ich mich als empfehlender Mensch, egal ob ich damit Geld verdiene oder nicht wohlgefühlt, dass ich das Gefühl hatte, da versucht jemand so mit Druck etwas zu verkaufen, wo die anderen Leute noch nicht damit einverstanden sind. Und deswegen habe ich dann sozusagen mich davon erstmal wieder verabschiedet nach 2, 3 Monaten und habe erstmal ganz normal mein Abitur zu Ende gemacht und anschließend meine Ausbildung zum Versicherungskaufmann in der Wedemark von 97 bis 2000 gemacht. Ja, und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, dort zu bleiben, mich dort extrem wohlgefühlt bei dem Dienstleister. Es war damals eine reine Versicherungsagentur, die halt nur für eine Gesellschaft etwas vermitteln konnte, in der Wedemark, in Breling vielmehr. Und ja, ganz, ganz toller Mann, der mir eine ganz, ganz wunderbare Chance gegeben hat, wo andere Menschen in Hamburg, die damaligen Filialverantwortlichen, Landesverantwortlichen, mir das scheinbar nicht zugetraut haben. Und er musste tatsächlich dreimal nach Hamburg fahren und mich da sich dafür rechtfertigen, dass er mich trotz Abitur in Deutschland da sozusagen in die Agentur als Azubi haben will. Und als sie dann gemerkt haben, dass ich scheinbar gar nicht so schlecht bin, hätten sie am liebsten mal einen Azubi getauscht. Das weiß ich noch wie heute, das hat er mir im Nachgang nämlich erzählt. Und dann wollten sie einen Azubi aus Hamburg hier nach Hannover schicken und mich nach Hamburg ziehen. Und der hat gesagt, nix, den habe ich mir ausgesucht, den hat er nicht hergegeben. Und ja, dann sind aber so ein paar Sachen vorgekommen von versprochenen Dingen, die leider nicht umgesetzt worden sind, weswegen ich mich dann so ein bisschen am Markt umgeguckt habe. Habe viele Gespräche geführt mit vielen verschiedenen Dienstleistern, Finanzdienstleistern, aber auch rein Versicherungsagenturen, Maklern, wo ich für mich dann entschieden habe, ich glaube, der Weg der unabhängigen Beratung, dass du viele verschiedene Produktpartner und Produktbereiche beraten darfst, das ist das, was die Zukunft sein wird. Dann habe ich mich halt damals dafür entschieden und das war gut so und da stehe ich auch heute noch hinter.
Ja, das klingt toll. Insbesondere, dass du so beschreibst, dass du eben da auch der Qualität verpflichtet bist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, jeder von uns und auch mittlerweile im Kundenkreis weiß, dass die 90er Jahre lange vorbei sind und dass das einfach eine Zeit war, die heutzutage auch aufgrund der ganzen Regulatorik, die wir im Markt heute zum Glück auch haben, tatsächlich der Vergangenheit angehört. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und heute profitieren deine Kunden und auch wir natürlich heute hier im Gespräch von deiner Kompetenz, von deiner Qualifikation. Und wir wollen, wie gesagt, über das Thema Einkommenssicherung heute sprechen. Das ist ein großes Thema. Es ist auch ein wichtiges Thema, gerade für junge Menschen, die zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn, ihrer Karriere stehen und noch gar kein Geld verdient haben. Das mag nicht das Erste sein, woran junge Menschen denken, wenn sie ihre ersten Gehälter auf dem Konto haben. Aber ich glaube, es ist jetzt in letzter Zeit auch schon klar geworden durch die Gespräche, die Podcast-Gespräche, die wir im Vorfeld auch zu den biometrischen Vorsorgeprodukten geführt haben, dass das tatsächlich etwas ist, was existenziell ist. Wenn du Einkommenssicherung für deine Kunden nach dem ganzheitlichen Ansatz erklärst, wie gehst du da vor?
Ich blicke dann immer so ein bisschen in die Ausbildung. Wir versuchen, unsere Mitarbeiter, die wir sozusagen ranführen an das gesamte Thema, mit einem System zu verarzten, in Anführungszeichen. Und da geht es darum, dass wir logischerweise die Systeme, die in Deutschland bekannt sind, einbinden, aber natürlich auch versuchen, die Dinge zu erklären, die der ein oder andere vielleicht nicht kennt. Und da habe ich zwei Gespräche, die ich sehr gerne mit einsetze. Das eine ist die sogenannte Einkommenstreppe. Das soll einfach mal verdeutlichen, wie der normale Verlauf im Zusammenhang mit dem Arbeitsvertrag ist. Das ist etwas, was junge Menschen mit einem Azubi-Vertrag am Anfang so ein bisschen verstehen müssen, wo ich denen auch erkläre, wenn ihr hier gut zuhört, könnt ihr übrigens punkten in der Schule. Das ist wirklich ein Punkt, wo die dann auch immer sagen, hey, das war echt gut und hilfreich. Aber auch jeder normale Arbeitnehmer, der klar zwar seinen Arbeitsvertrag kennt, aber manchmal gar nicht so in der Gänze versteht, warum dann halt nach 6 Wochen das auf einmal vielleicht weniger
Zahlungen
wird.
Zahlungen eingestellt werden.
Genau, richtig. Ja. Und das kennen die Menschen, die entweder selber schon mal krank waren oder in ihrem Umfeld jemanden hatten, der länger als 6 Wochen ausgefallen ist. Und weswegen dieser Mensch dann über die Krankenkasse, wenn sie dann angestellt sind, die Lohnfortzahlung hatte. Und deswegen ist als erstes die Treppe zu verstehen, aber nicht die Treppe, die man hochgeht, sondern die Treppe, die man runtergeht. Weil es ja von den Stufen dann immer etwas weniger wird. Also um das sozusagen kurz hier mal zu finalisieren, können wir ja gucken, ob wir danach vielleicht nochmal so ein Schaubild auch bei Instagram oder sowas posten. Die ersten 6 Wochen sind ganz klar zu 100% geregelt. Aber es gibt natürlich eine Höchstverdienstgrenze, weil ich zahle ja auch nur bis zu einem bestimmten Satz Krankenkassenbeiträge. Das allein ist für manche Menschen eine Erkenntnis, die viel Geld verdienen. Oh, das wusste ich gar nicht. Das heißt, ein normaler Azubi, der vielleicht 1.000 Euro brutto verdient, es gibt natürlich auch Azubis, die deutlich darunter liegen, aber ich sage das jetzt mal als Beispiel, und der dann vielleicht 800 Euro netto bekommt, nur dass man so mal die erste Stufe hat, dann ist das 800 Euro netto, die er jeden Monat hat. Ab der 6. Woche fehlen diesem Menschen zwischen 25% und 30%. Runden wir jetzt mal, 30% sind dann halt entsprechend 240 Euro, die diesem Azubi jeden Monat fehlen.
Geht schon ins Geld dann.
Und dann hat er natürlich statt 800 Euro in der Lohnfortzahlung nur 500 und 60 Euro. Mhm. Das Problem ist aber, wenn der noch keine 12 Monate vorher eingezahlt hatte in das System, kann es sein, dass er von der Krankenkasse am Anfang sogar weniger bekommt. Mhm. Und das sind halt auch wichtige Punkte, die man immer wissen muss. Was hat der Gesetzgeber sich eigentlich gedacht und welche Mindestversicherungszeiten muss ich erfüllen, damit ich den vollen Anspruch für bestimmte Dinge habe?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das möchte ich auch nochmal hervorheben, was du gerade gesagt hast. Denn jungen Menschen ist das gar nicht bewusst. Die haben ihr Gehalt auf dem Konto, ne, ab Tag 1 natürlich, beziehungsweise am Ende des Monats, und haben gar nicht so vor Augen wahrscheinlich, dass sie ja noch gar keine Ansprüche an das Sozialsystem quasi richten können, weil sie noch gar nicht lange genug eingezahlt haben. Mhm. Sondern dann erst beginnen mit dem Tag 1 in ihrer beruflichen Laufbahn in diese Sozialsysteme, in die wir alle sozialversicherungspflichtige Menschen einzahlen, dann anfangen auch Ansprüche quasi aufzubauen. Ab welchem Zeitraum habe ich den vollen Anspruch, beziehungsweise kann ich erwarten, dass ich finanzielle Unterstützung vom Staat bekomme?
Auch hier möchte ich vielleicht eingangs erwähnen, dass ich das auch immer in den Gesprächen mache. Das passt vielleicht auch zu dem, wie meine Betrachtungsweise auf bestimmte Dinge ist. Wir neigen in Deutschland immer, Dinge zu kritisieren. Hm. Und das ist auch ein System, was sehr, sehr oft kritisiert wird, wo ich aber sage, es gibt kein System auf der Welt, was so gut funktioniert im Sozialversicherungsbereich. Und klar gibt es da immer mal wieder Nachteile und Lücken. Aber wenn du mindestens 60 Monate in die Systeme in Deutschland eingezahlt hast, Pflichtbeiträge, dann hast du halt entsprechende Ansprüche aus der Rentenversicherung. Mhm. Das ist die sogenannte Erwerbsminderungsrente, die volle oder die Teilerwerbsminderungsrente, das kann man alles nachlesen. Mhm. Aber erst dann hast du die ersten Ansprüche, vorher nicht. Das heißt, ein Azubi, der im ersten oder zweiten Lehrjahr aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls seinen Job nicht mehr ausüben kann, hat keinerlei Ansprüche aus der deutschen Rentenversicherung. Mhm. Das heißt, dieser Mensch ist direkt entweder wieder bei seinen Eltern,
ja,
im Einkommen sozusagen abhängig, oder muss aus dem Sozialsystem etwas rausbekommen, wenn er denn Ansprüche da anmelden kann. Denn wenn er noch zu Hause wohnt, ist er in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft.
Aber dann wird es natürlich schwierig mit Selbstständigkeit.
Dann wird es schwierig mit Selbstständigkeit, mhm, ganz genau.
Ja, wie geht's weiter in deiner Betrachtung?
Ja, also wenn ich diese Einkommenstreppe erklärt habe, dann erläutere ich natürlich, dass die 6 Wochen erstmal der erste Sprung nach unten sind. Mhm. Und dann hängt es davon ab, wie lange jemand krank ist. Mhm. Denn dann gibt es maximal 78 weitere Wochen, also noch 72 weitere Wochen, also bis zur 78. Woche ist das dann entsprechend geregelt in Deutschland. Und ab der 78. Woche hängt es davon ab. Hast du schon länger als 60 Monate eingezahlt und hast Ansprüche daraus, ja oder nein? Mhm. Und dann hängt es davon ab, wie viele Stunden kannst du am Tag arbeiten. Also es geht nicht darum, ob der Job da ist oder nicht da ist, sondern bist du in der Lage, irgendeinen Job in Deutschland länger als 6 Stunden auszuführen?
Täglich auszuführen.
Richtig. Das heißt also, selbst wenn ich in der Lage bin, irgendwo zu sitzen, zu telefonieren oder nur einen Knopf zu drücken, 6 Stunden lang, bin ich in der Lage, einen Job auszuüben. Und damit bin ich arbeitsfähig. Ich muss nur gucken, ob ich irgendeinen Job finde. Mhm. Das ist aber nicht die Aufgabe der deutschen Rentenversicherung. Die deutsche Rentenversicherung ist ein Sozialsystem, wo dann entsprechend Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, selbst für ihr Einkommen aufzukommen und klarzukommen, dass das entsprechend logischerweise dabei dann abgesichert sein wird. Mhm. So, und wer das dann halt nicht hat, der fällt direkt in die Sozialhilfe. Wer etwas hat, dann wird geguckt, wie viele Ansprüche die haben. Die meisten Menschen kriegen erst so mit 25, 27 ihren ersten Rentenbescheid. In dem Rentenbescheid sind 3 verschiedene Zahlen. Die verstehen die meisten Leute auch, mhm, nicht. Die oberste Zahl auf diesem Blatt ist der Anspruch der vollen Erwerbsminderungsrente. Also wenn jemand viel Geld eingezahlt hat, kann es sein, dass er dort 1.000, über einen langen Zeitraum, mhm, ganz genau, dass er da 1.300 Euro Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente hat. Das ist aber der Wert für die 100%ige Erwerbsminderungsrente. Wenn jemand aber nur teilerwerbsgemindert ist, weil die Person nur 3 bis so und so viele Stunden arbeiten kann, dann kriegt die Person auch nur einen Teil dieser Rente ausgezahlt. Mhm. Und das reicht vorne und hinten nicht. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man privat das Ganze versteht und aufstockt und mit jemandem zusammen das sogenannte Risk Management macht. Wo sind für mich die großen Risiken, die neben den emotionalen Problemen auch noch große finanzielle Sorgen auslösen, ja, können?
Absolut.
Und das ist ein Punkt, der dann entsprechend in diesem Rentenbescheid dargestellt wird. Darunter kommt dann eine Zahl. Das ist der Punkt, den ich jetzt schon an Rentenzahlungen erreicht habe, wenn ich also aufhören würde zu arbeiten. Und die letzte Zahl ist, wenn ich genauso weiterarbeite, was kommt hochgerechnet mit 67 raus? Nicht mit 62. Da steht klar und deutlich, zum Zeitpunkt 67, 1.4., 2000, was auch immer, steht dann bei den Personen drin. Und deswegen muss man sich mit diesen Zahlen, mit der Lohnabrechnung, den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die hier geboten werden, beschäftigen und wissen, wo sind meine Baustellen. Und das, ich kann nur jedem jungen Menschen raten, kümmert euch rechtzeitig darum, euch da sozusagen Informationen zu besorgen und zu gucken, für was seid ihr bereit, Geld auszugeben. Denn das Problem ist immer folgendes. Sobald die Menschen ein Handy haben, gerade junge Leute, dann haben die eine so hohe Bindung an das Handy, das vielleicht 1.000 Euro wert hat, das muss unbedingt versichert werden. Und dann geben die da, ohne nachzudenken, 10, 15 Euro jeden Monat für eine Handyversicherung aus. Wenn das Handy kaputt geht, runterfällt, whatever. Die machen sich aber gar keine Gedanken, dass sie für 2-3 Euro im Monat eine hervorragende und sehr, sehr wichtige Krankentagegeldabsicherung haben könnten, die die Lohnfortzahlung ab der 6. Woche regelt. Mhm. Und eine viel höhere Auszahlung im Schadenfall erwirken wird, als das, was für das Handy kommen wird, wenn da vielleicht mal eine Scheibe kaputt geht, die für 200, 300 Euro ausgetauscht werden muss.
Ja.
Dann komme ich zurück vielleicht nochmal zu dem zweiten Gespräch. Also das eine war das Einkommenstreppe.
Ja.
Und jetzt nenne ich das zweite Beispiel, nenne ich gerne die Einkommenstabelle. Weil ich eine richtige Tabelle mit dem Kunden auch erarbeite, dass der Kunde nicht das Gefühl hat, dass ich den da jetzt, dass er alles wissen muss, sondern die Dinge, die er weiß, die trage ich damit ein und die anderen ergänze ich mit demjenigen auch. Das mache ich bei jungen Menschen, das mache ich auch bei älteren Menschen so. Und so muss man sich das vorstellen für die Zuhörer vielleicht als Erklärung. Ich nehme DIN A4-Blatt, das lege ich hochkant hin und oben auf die Leiste schreibe ich dann den Begriff, die Begriffe drauf, die der Kunde vielleicht selber schon kennt, was passieren kann. Und auf die linke Seite schreibe ich die Bereiche drauf, die derjenige dann vielleicht als Absicherungsmodelle dann auch in Deutschland wählen kann oder die ja schon auch dort schon kennt. Mhm. Ich könnte das mit dir theoretisch jetzt hier machen, das Spielchen. Oder wir können das auch für die Zuschauer einfach erklären, was ist aus deiner Sicht geschickter. Sollen wir das zusammen machen oder soll ich einfach erläutern, was ich auf den...
Ja, du kannst es gerne auch erläutern. Okay. Also ich glaube, man kann es gut nachvollziehen, wenn man sich selber vielleicht so ein Blatt jetzt zur Hand nimmt. Du hast es vorher gesagt, wir fotografieren das gerne und posten das hinterher bei uns auch im Instagram-Account, dass man diese Vorlage hat und nachvollziehen kann. Aber man kann das, glaube ich, gut nachvollziehen, wenn du es einmal erläuterst, während du es machst.
Okay, also dann die Erläuterung auf dem Zettel selbst. Oben habe ich sozusagen in der ersten Spalte den Begriff Unfall. Das haben die meisten Leute verstanden. Ich kann aufgrund eines Unfalls, das kann ein Fahrradunfall, Autounfall, es kann ein Zugunglück sein, wie es jetzt gerade kürzlich war. Das kann aber auch ein Autounfall sein. Mhm. Ja, dabei kann etwas passieren, Sportunfall, dass ich dann nicht mehr in der Lage bin zu arbeiten. Die zweite Spalte nenne ich dann Krankheit. Das kann irgendeine schwere Krankheit sein, Krebserkrankung, Herzinfarkt, Schlaganfall. Das können aber auch psychische Erkrankungen sein, die dafür sorgen können, dass jemand längerfristig ausfällt. Mhm. Ich habe das gerade erst wieder jemanden gehabt, der ist da ein Jahr ausgefallen. Auch wegen Burnout, Mobbing und all so die Geschichten, die dafür sorgen, dass jemand, der vielleicht sowieso schon depressive Veranlagungen hat, ein großes Problem hat und damit erstmal nicht in der Lage ist, arbeiten zu können, sich zu konzentrieren. Ein Punkt, der gerne mit reinkommt, ist das Thema Verschleiß. Also jemand, der zum Beispiel Fliesenleger ist und der den ganzen Tag auf seinen Knien rumrobbt, der hat über Jahre hinweg irgendwann wirklich riesen Rückenprobleme oder Knieprobleme in den meisten Fällen. Deswegen mache ich das als dritte Spalte gerne den Begriff Verschleiß mit rein. Und oftmals erwähnen Menschen dann auch noch den Tod allgemein. Mhm. Dieser Tod kann durch Unfall sein, der kann durch Krankheit sein, Schlaganfall, whatever. Das kann dazu führen, dass jemand wirklich gar nicht mehr da ist. Das ist für junge Menschen vielleicht noch nicht ganz entscheidend. Aber wenn ich als Familienvater darüber nachdenke, dass ich verdiene oder meine Frau verdient Geld, damit wir als Familie das Haus bezahlen können, die Kinder großziehen können, denen Ausbildung zuteil werden lassen können, dann ist das auch ein Punkt, der dafür sorgen kann, dass ich letzten Endes kein Geld mehr verdiene.
Ja.
Das sind so die vier Hauptspalten im oberen Bereich. Und ganz rechts lasse ich immer ein bisschen Platz für die Auszahlungsform. Mhm. Ein Punkt, den die meisten kennen, ist eine Rente. Das heißt, ich kriege jeden Monat eine Auszahlung oder die Kapitalzahlung. Das heißt, ich kriege auf einen Schlag 100, 200, 500.000, 1 Million, je nachdem, was ich abgesichert habe oder abgesichert haben will. Das sind ganz Rechtsspalten und da nehme ich ganz gern auch mal eine andere Farbe für. Als Beispiel eine rote Farbe, eine grüne Farbe, dass man klar und deutlich ganz rechts die Spalte erkennt und dort auch sieht, dass es da um die Auszahlung geht. Mhm. Auf die ganz linke Spalte, sozusagen der Rand, der nach unten geht, da schreibe ich dann gerne drauf die Begrifflichkeiten, die man kennt, die es am deutschen Markt als Absicherungsform gibt. Mhm. Also als Beispiel, die meisten Leute haben schon mal von einer Unfallversicherung gehört, weil die Eltern vielleicht so etwas haben oder man über den Sportverein schon mal so etwas gehört hat, dass wenn man da eine Sportverletzung hat, dass man da eine Auszahlung dann entsprechend über solche Zusatzversicherungsmöglichkeiten gibt. Dann gibt es den Begriff Berufsunfähigkeitsversicherung. Auch im Allgemeinen Sprachgebrauch als BU vielleicht mal gehört. Und darunter mache ich dann immer die nächste Spalte, das ist das Thema Krankentagegeld. Das ist aus meiner Sicht mit einer der wichtigsten, die man haben muss, weil sie nämlich die erste Stufe ist, die leider Gottes eintreten würde, wenn was passiert, die aber die wenigsten Menschen haben. Ich merke immer wieder, dass über viele Dienstleister in Deutschland das Thema BU abgesichert wird, aber ganz, ganz oft gibt es keine Krankentaggeldabsicherung dazu. Mhm. Für mich ist das ein Must-Have und das erklären wir auch allen unseren Mitarbeitern. Und wenn das bei uns übrigens jemand rechnet, schlägt das Programm das automatisch am Ende vor. Du kannst es gar nicht vergessen, wenn du eine BU rechnest für einen Kunden bei uns. Das heißt, es kann sein, dass du dann eine Berufsunfähigkeitsversicherung hast, die dann vielleicht bestimmte Dinge ausschließt und sagt, der Rücken ist nicht abgesichert oder was auch immer, je nachdem, was man an Vorerkrankungen hatte. Oder entsprechend dann bei der Krankentaggeldabsicherung das Ganze nochmal machen muss. Da kann es aber dann passieren, dass du abgelehnt wirst, weil das Risiko vielleicht zu hoch ist. Und bei 2, 3 Ausschlüssen sind die Krankenversicherer eher mal bei einer Ablehnung als die BU-Versicherer. Und das muss man einfach verstehen. Und da hat man irgendwie aus den letzten Jahren mal gelernt. Und da haben wir zum Glück jemanden, der sagt, wenn wir eine BU abgesichert haben, egal ob die mit Ausschlüssen ist oder nicht, wird derjenige ohne Gesundheitsprüfung bei uns mit aufgenommen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte kurz darauf nochmal eingehen, weil du gesagt hast, es ging um das Thema Ausschluss. Mhm. Es gibt ja diese sogenannte vorvertragliche Anzeigepflicht. Mhm. Das ist ein sperriges Wort, aber es meint ja eigentlich nur, dass Kunden oder Versicherte, die einen Versicherungsantrag stellen, für den eben eine Gesundheitsabfrage erforderlich ist, dass die eine wirklich umfängliche Angabe machen von Vorerkrankungen, von denen sie wissen, dass sie sie haben, zu dem Zeitpunkt schon. Das heißt, es darf auf gar keinen Fall sein, dass man etwas verschweigt, dass man etwas absichtlich verschweigt, beziehungsweise vielleicht auch verschweigt, weil man denkt, naja, ich habe zwar grundsätzlich irgendwann mal Gelenkprobleme gehabt, aber ich habe gerade keine Schwierigkeiten damit. Es tut mir gerade nichts weh, deswegen gebe ich es nicht an. Ja, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass man hier diese Angaben auch wirklich wahrheitsgemäß tätigt, damit der Versicherer am Ende auch die Verpflichtung hat, die Leistung zu bezahlen.
Ja, absolut. Also es gibt verschiedene Gründe, weswegen es sehr wichtig ist, dass diese Fragen ernst genommen werden und vernünftig ausgefüllt werden. Im Antrag heute wird ja sogar vermerkt, ob der Kunde die Angaben selber gemacht hat, das kann man ja meistens auch im Schriftbild erkennen, oder ob das der Berater ausgefüllt hat. Und selbst wenn der Berater es ausgefüllt hat, stellt er die Fragen und der Kunde muss sie immer wahrheitsgemäß beantworten. Mhm. Der Kunde haftet für die korrekt angegebenen Informationen in diesem Antrag, indem er da unten die Unterschrift als Antragsteller und als versicherte Person unterschreibt. Sehr, sehr wichtig. Warum kann das wichtig sein? Ein einfaches Beispiel. Wir müssen immer verstehen, dass dieser Begriff der Versicherungsgesellschaften, die alle nur Geld verdienen wollen, da mal so ein bisschen ausgeklammert wird. Das sind ja heute die Dienstleister, die das letztendlich alles darstellen wollen. Ja. Der Urgedanke einer Versicherung ist ja schon Jahrhunderte, Jahrtausende alt. Der wurde nur damals anders gemacht als Beispiel. Ich glaube, ich bringe immer das Beispiel der Hansezeit. Mhm. Das sind 10 Schiffsbesitzer, die jeweils ein Schiff haben, über 100.000 Euro wert als Beispiel, um es mal auf die heutige Zeit zu nehmen. So, wenn jetzt aber diesem einen Schiffsbesitzer das Schiff aufgrund von Piraterie oder eines Sturms untergeht, dann ist der danach pleite, weil dem 100.000 Euro fehlen wert, die auf diesem Schiff hatte. So, jetzt haben dann aber diese 10 Leute zusammen jeder 10.000 Euro in den Topf reingepackt und dann sind alle gegen 100.000 Euro versichert.
Genau.
Ja. Und das ist genau die Idee, die man haben muss. Wenn dann jemand anders sich erschleicht etwas, wofür er vielleicht gar nichts bezahlt hat oder weil er falsche Angaben gemacht hat, dann in Anführungszeichen betrügt er ja die Versicherungsgemeinschaft.
Ja.
Und das ist für den Antrag im Bereich der Gesundheitsfragen sehr wichtig, aber auch im Bereich der Vorversicherung oder andere Angaben, die du schon machen musst.
Ja, das versteht ja auch jeder. Ich meine, du hast es gerade gesagt, es geht teilweise um sehr, sehr hohe Beiträge, die dann auch ausgezahlt werden müssen. Mhm. Die Kunden haben einen Anspruch darauf, dass es dann ausgezahlt wird. Und überhaupt dieser Gedanke des Versichertenkollektivs ist auch was ich sehr, sehr schön an der Stelle finde. Also die Versichertengemeinschaft, so wie du es gerade beschrieben hast, da zahlen viele Leute in einen Topf ein für individuelle Risiken. Und es ist so kalkuliert, dass man weiß, niemals passiert es, dass alle diese Leute, die einzahlen, in diesen Topf auch zum gleichen Zeitpunkt Leistungen beantragen daraus. Aber jeder Einzelne leistet seinen Beitrag dafür, dass eben jemand, bei dem das Risiko dann tatsächlich eintritt und der dann einen Leistungsfall hat, dass der dann abgesichert ist.
Mhm. Ja, und deswegen, also das Allerwichtigste ist, wir machen ein Risk Management. Wir müssen immer gucken, welche Punkte sind die mich und meine Planung für die nächsten 20, 30, 50 Jahre so hart treffen können, dass ich mich nicht mehr erholen kann.
Ja.
Das muss ich absichern. Alle anderen Sachen brauche ich nicht.
Genau. Und die Wertschätzung gegenüber der eigenen Arbeitsfähigkeit sollte dementsprechend da doch eine andere Position bekleiden.
Absolut. Und das, deswegen muss man das immer wieder hochrechnen, indem man halt, wir nehmen dann gerne einen Taschenrechner und fragen diese Menschen mal, was ist das, was du als junger Mensch gerade als Azubi verdienst? Aber du wirst ja die Azubi-Zeit gefühlt nur so 2-3 Jahre haben. Danach verdienst du hoffentlich deutlich mehr. Mhm. Und diese Zahl mal hochgerechnet mal 12 und das dann entsprechend mal 35, 40 oder teilweise 45 Jahre, da sprechen wir locker mal über 1 Million bei den meisten Menschen. Und die ist teilweise gar nicht abgesichert, aber das Handy für 1.000 Euro ist sofort abgesichert. Mhm.
Ja, das ist es natürlich, dass wir dazu neigen, uns für quasi unverletzlich zu halten. Ja, niemand kann sich das vorstellen vielleicht so richtig. Wie machst du das den Leuten klar? Also wie erklärst du das Menschen?
Da haben wir den Vorteil, dass wir in unserem Datenerhebungsbogen, wo wir am Anfang die Informationen für den Kunden einfach aufsammeln, haben wir visualisierte Bilder drin, logischerweise, die so ein bisschen darstellen sollen, warum besprechen wir dieses Thema. Und da sind dann auch so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Und da ist zum Beispiel erklärt, dass so und so viel Prozent aufgrund eines Unfalls ihren Job nicht mehr ausüben können. Mhm. Und da kann man mit dem Kunden immer drüber sprechen, kennt er jemanden, der schon mal einen Autounfall hatte? Mhm. Und wie lange ist dieserjenige ausgefallen? Oder ein Fahrradunfall? Und ich kann mich sehr wohl daran erinnern, dass ich auch in der Schulzeit Menschen kenne, die verschuldet oder unverschuldet aufgrund eines Verkehrsunfalls als Fahrradfahrer, Schüler, teilweise über Wochen und Monate ausgefallen sind. Mhm. Und dann erzähle ich auch immer Geschichten aus meinem direktesten Umfeld. Und so sind wir dann immer mal wieder Storyteller.
Ja.
Das ist ja nun ein sehr, sehr großer Begriff, auch im Bereich in Social Media. Storyteller sind diejenigen, die halt Geschichten erzählen. Und wir müssen den Menschen immer mal wieder über Geschichten erläutern, was denen hoffentlich nie passiert, aber worauf sie vorbereitet sein sollten und ob sie sich das finanziell leisten können, selber zu stemmen oder lieber dagegen abgesichert sein.
Ja, genau. Storyteller über Geschichten, die tatsächlich passiert sind. So kann man sich am besten reindenken. Wie gehst du weiter in deiner Tabelle?
Ja, also wenn wir jetzt die Tabelle wieder haben, wie gesagt, hochkant liegend, oben sind die Begrifflichkeiten Unfall, Krankheit, Verschleiß, Tod und die Auszahlungsform. Und an der Seite sind die verschiedenen Produkte, die man abschließen kann. Ich hatte vorhin schon erwähnt, die Unfallversicherung, die Berufsunfähigkeitsversicherung, das Krankentagegeld. Oftmals haben die Menschen schon mal von einer sogenannten Risikolebensversicherung gehört.
Ja.
Entweder erwähnen die das selbst, dann schreibe ich das dazu. Oder ansonsten ergänze ich das und erkläre das ganz kurz. Mhm. Dann gibt es noch Begrifflichkeiten, die vermutlich 90% der Menschen in Deutschland gar nicht kennen und noch nicht groß gehört haben. Weil das nur wenige Versicherer in Deutschland in den letzten Jahren überhaupt angefangen haben anzubieten. Ich kannte das Gott sei Dank schon aus meiner Ausbildung, weil wir mal so eine Ventillösung hatten über einen Dienstleister, der als einer der ersten in Deutschland das mal angeboten hat. Und da gibt es nämlich den Begriff schwere Krankheitenvorsorge. Auch Dread Disease genannt. Und die schwere Krankheitenvorsorge sichert halt, so wie der Begriff es schon erklärt, ganz schwere Krankheiten ab. Herzinfarkt, Schlaganfall, Multiple Sklerose, diese ganzen Dinge, die wirklich dafür sorgen können, dass jemand ganz, ganz lange ausfällt, vielleicht sogar verstirbt. Und dann den Begriff Grundfähigkeitenabsicherung. Die Grundfähigkeiten, die wir als Mensch haben. Nämlich alleine eine Jacke anziehen, eine Flasche öffnen, die Haare kämmen.
Dinge, die selbstverständlich sind,
die dann aufgrund meistens eines schweren Unfalls oder einer schweren Krankheit nicht mehr möglich sind. Und manche sind nie in der Lage, diese Dinge wieder zu erlernen. Und dafür muss man abgesichert sein, falls das neben dem normalen Einschränkungen, die im Alltag da sind, auch noch finanzielle Folgen hat, weil man zum Beispiel nicht mehr arbeiten kann, müssen die eine gute Absicherung haben. Mhm. Und diese Darstellung ist jetzt erstmal sozusagen meine Tabelle.
Mhm.
Und dann gehe ich das ganz normal durch. Und dann frage ich dich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal den Begriff Unfallversicherung, die oberste Spalte nehmen, was meinst du, zahlt die im Fall eines Unfalls, wenn du aufgrund dieser Situation nicht mehr arbeiten kannst? Und dann sagen die meisten Menschen, ja, bei Unfall, klar, logischerweise auch der Begriff der Unfallversicherung, genau. Und deswegen mache ich hier übrigens ein ganz, ganz, ganz großes Kreuz rein, weil das der Hauptgedanke einer Unfallversicherung ist.
Ja.
Dass wenn jemand aufgrund eines Unfalls Probleme hat, es muss nicht mal nur der Beruf möglich sein, sondern das kann ja auch möglich sein, dass das Knie danach steif ist oder der Rücken oder sitzt im Rollstuhl.
Vollgeschäden.
Ja, die sind trotzdem noch in der Lage, ihren Job auszuüben, aber sie kriegen richtig viel Geld auf einen Schlag, um die normalen Dinge, die im Alltag vielleicht nicht mehr möglich sind, so ein bisschen querfinanziert zu können. Der Gedanke ist auch, wenn jemand als Beispiel blöder Fall im Rollstuhl und du musst das komplette hausbehindertengerecht oder barrierefrei, das ist der korrekte Begriff, sozusagen umbauen zu können und vielleicht auch ein rollstuhlgerechtes Auto zu haben und so weiter. Und das kostet ein paar Scheine. Die hat nicht jeder sofort Cash auf dem Konto.
Ja.
Das ist die Grundidee, die dahinter steht.
Ja.
Okay?
Ja. Und Unfälle, ja genau, nur eine kurze Zwischenfrage. Und Unfälle sind ja abgesichert, egal wann sie passieren. Also 24 Stunden, 7 Tage die Woche?
Normalerweise schon. Es gibt Versicherungsgesellschaften, die bieten das auch so an, dass es nur in der Freizeit ist oder was auch immer. Dann kriegst du natürlich Abschläge in der Prämie. Du kannst heute alles bauen, so wie du das haben möchtest. Mhm. Weil es gibt ja Menschen, die sagen, ich brauche es ja nicht doppelt. Weil ich habe ja schon in der Berufszeit, habe ich ja mit der Berufsgenossenschaft die Absicherung. Okay. Also da will ich jetzt nicht zu tief einsteigen in die Sozialversicherungsmathematik. Aber jemand, der das haben möchte, könnte theoretisch auch einen Versicherer wählen, der sagt, ich will nur die Zeit haben, wenn ich außerhalb des Berufs bin.
Gut. Ist individuell genau. Zusammenstellbar.
Richtig, genau. So, und dann kommt der nächste Begriff, das ist das Thema Krankheit. Mhm. So, und Krankheit hat extrem selten was mit Unfall zu tun. Also ist das meistens nicht abgesichert. Ich mache jetzt hier mal bewusst auch einen großen Strich hin. Versicherungsprofis wissen, dass es da auch manchmal so Kleinigkeiten gibt, wo man auch sowas mit einbauen könnte. Deswegen, damit es keine Diskussion gibt, mache ich hier mal ein ganz, ganz kleines Plus unten in die Ecke. Aber der grundsätzliche Gedanke einer Krankheit ist eine Unfallversicherung nicht abgesichert.
Ja.
Verschleiß, genau das Gleiche.
Auch nicht, nee.
Ne, denn der Unfallbegriff sagt, es muss plötzlich passieren. Mhm. Und Verschleiß passiert selten plötzlich. Also mache ich jetzt auch mal hier ein Minus hin, ein ganz kleines Plus. Je nachdem, was für Anbieter ich habe, kann ich da sicherlich auch kleinere Geschichten drüber mit absichern, wenn der Verschleiß dafür sorgt, dass danach auf einmal ein Fußbruch ist, bei Eigenbewegung, whatever, kannst du solche Dinge dann halt auch mit absichern. Aber das ist nicht der Grundgedanke einer Unfallversicherung. Der Todesfall. Ich mache hier auch mal ein Minus hin, mache aber ein größeres Plus hin, weil ich kann den Todesfall in einer Unfallversicherung sehr, sehr gut mit anbinden. Das ist auch gedacht dafür, dass wenn ich aufgrund eines Unfalls versterbe, dass dann bestimmte Dinge geregelt sein sollen. Und wenn es nur mein Leichnam soll in die Türkei überführt werden, mhm, zum Beispiel, was sehr, sehr häufig gemacht wird in verschiedenen Kulturen, dass dann in die alte Heimat der Leichnam überführt wird und das wird richtig Geld kosten.
Ja.
Und das haben nicht alle. Es gibt verschiedene Gemeinschaften, die legen dann Geld zusammen, aber es gibt halt nicht in jedem Rahmen die Möglichkeit, mal aus dem Umfeld 10, 20, 30.000 Euro zusammenzubekommen. Ja, das sind so die Möglichkeiten der Unfallversicherung. Und dann kommt jetzt die Frage, gibt es da eher eine Rentenzahlung oder gibt es eine Kapitalzahlung? Was meinst du, wie ist das bei einer Unfallversicherung?
Also ich könnte mir vorstellen, dass es eine Kapitalzahlung gibt.
Es ist auch eine Kapitalzahlung, ganz klar. Es gibt die Möglichkeiten, deswegen mache ich hier mal ein Minus bei der Rente. Es gibt die Möglichkeit, auch Renten, Unfallrente und solche Sachen mit einzubauen, aber das ist eigentlich nicht der Grundgedanke dessen. Ja? Und so muss man halt verstehen, dass du, wenn du möchtest, kannst du dir alles zurechtbauen. Aber der Grundgedanke ist, jemand hat einen so schweren Autounfall oder Unfall in irgendeiner Form, dass er danach barrierefrei das Haus umbauen muss, ein anderes Auto kaufen muss, vielleicht diesen anderen Rollstuhl kaufen muss und so weiter und so weiter. Und dafür braucht dieser Mensch vielleicht 200, 300, 400.000 Euro. Das ist der Grundgedanke einer Unfall.
Und er braucht es dann ja auch schnell. Genau, er braucht es sofort eigentlich. Mhm.
Auch damit wir es korrekt gemacht haben, er, sie, es ist immer das Gleiche.
Ja.
Falls ich nur mal er sage, dann ist ja klar gemeint, dass das immer.
Ja, das Gleiche gilt für mich auch, das stimmt.
Genau. Okay, ja, dann kommt die nächste Spalte. Das ist das Thema BU-Berufsunfähigkeitsversicherung.
Ja, ja.
So. Und die Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn jemand aufgrund eines Unfalls seinen Job nicht mehr ausüben kann, zahlt die dann? Na klar, das ist ja der Grundgedanke. Ganz wichtig, ich habe die Definition ja mit der Berufsunfähigkeitsversicherung gehabt. Das heißt, wenn jemand aufgrund eines Unfalls nicht mehr arbeiten kann, dann zahlt die Berufsunfähigkeitsversicherung. Zahlt die auch bei Krankheit?
Ja,
ja klar, absolut. Das heißt, wenn ich aufgrund eines Herzinfarkts oder was auch immer oder einer anderen Krankheit meinen Job nicht mehr ausüben kann oder auch bedingt für 2, 3 Jahre nicht ausüben kann, dann zahlt die Berufsunfähigkeit.
Richtig, die Ursache ist egal.
Die Ursache ist egal. Mhm. Bei Verschleiß übrigens auch.
Mhm.
Ja, also bei dem, deswegen ist die Berufsunfähigkeitsversicherung für einen Fliesenleger so teuer, weil du Wahrscheinlichkeit von 90% hast, dass der irgendwann die Knie nicht mehr einsetzen kann. Todesfall? Eigentlich nicht, weil das ist nicht Sinn der Übung, denn wenn jemand verstorben ist, dann kann er auch nicht mehr arbeiten.
Ja, richtig.
Aber du kannst hier Kleinigkeiten manchmal mit einbinden, für die Profis sozusagen wieder, aber grundsätzlich für den Laien ist das nicht Sinn der Übung, dass das abgesichert sein muss. So, und eine Berufsunfähigkeitsversicherung, was meinst du, zahlt die eine Rente oder Kapital?
Das müsste eine monatliche Rente auf jeden Fall sein.
Das ist eindeutig eine Rente, ganz genau. Es gibt manchmal so ganz kleine Wiedereingliederungshilfen und so weiter, die dann als Sonderzahlungen möglich sind. Aber das lassen wir heute mal außen vor. Das Grundmodell zu verstehen, soll erläutern. Krankheit, Unfall, Verschleiß, psychische Erkrankung, alles Mögliche ist im Bereich der BU hervorragend in Deutschland abgesichert. Mhm. Dann kommen wir zur Krankentagegeldabsicherung, die in dieser Treppe ja als erstes passieren kann.
Ja.
Wenn jemand aufgrund eines Unfalls nicht mehr arbeiten kann und 6 Wochen ausgefallen ist, zahlt dann die Krankentagegeldabsicherung?
Ja.
Logisch,
ja.
Eindeutig. Das ist nämlich...
Dafür ist sie da.
Genau. Wenn jemand aufgrund einer Krankheit ausfällt, genau das Gleiche. Wie ist das bei Verschleiß? Was meinst du? Wenn aufgrund eines Verschleiß der der Fliesenleger mit seinen Knien nicht mehr kann und jetzt ausgefallen ist und noch Reha hat und 6 Wochen ausfällt?
Könnte ich mir vorstellen, ja.
Absolut. Und wie ist das bei Tod?
Nein.
Nee, weil da gibt's auch keine Lohnfortzahlung.
Nee, ganz klar.
Okay. Rente oder Kapital? Ich würde sagen, das ist eher so eine Rente. Genau. Ja. Ne, weil es gibt ja eher eine monatliche oder eine wöchentliche Zahlung und nicht am Ende die ganze Abschlagszahlung auf einen Schlag, sondern es gibt sie regelmäßig, deswegen ist es eher so eine Rente für mich. Okay? Gut.
Also Rente ist vielleicht der falsche Begriff, aber es kommt einfach monatlich.
Monatliche, regelmäßige Zahlung. Das ist ja eigentlich auch die Rente.
Klar, es macht das klar.
Mhm. Okay. Vielleicht können wir oben den Begriff, das ist eine gute Idee, nicht Rente hinschreiben, sondern monatlich regelmäßige Zahlung. Mhm. Das könnte der Begriff sein, den man da oben mal ergänzt. Dann kommt die Risikolebensversicherung. Mhm. Zahlt die Risikolebensversicherung, wenn jemand aufgrund eines Unfalls verstirbt?
Wenn er verstirbt,
hier, Hier gibt es ja nur den Sterbefall.
Ja.
Gut, also aufgrund eines Unfalls eindeutig. Mhm. Was ist bei Krankheit?
Wenn er tot ist, ja.
Genau, wenn er tot ist, ja. Was bei Verschleiß?
Naja,
eigentlich auch. Wenn jemand so viel geraucht und sonst etwas hat, dass der Verschleiß, die Lunge, das Herz oder sonst was kaputt macht. Wenn das der Tod danach ist, dann ist das auch abgesichert. Ja. Okay? Deswegen mache ich das auch bewusst nur oben, so ein bisschen kleiner in die Spalte, weil es wirklich nur den Todesfallbegriff unterstützt. Und Tod logischerweise, das ist der Hauptgedanke. Hier mache ich wieder ein großes Kreuz rein, weil das ist das, was über die Risikolebensversicherung abgesichert sei.
Der Tod.
Genau.
Genau.
Und hier eher eine monatliche Zahlung oder eine Einmalzahlung?
Nee, das ist eine Einmalzahlung.
Eindeutige Einmalzahlung. Mhm. So, und dann das Thema schwere Krankheitenvorsorge. Mhm. Zahlt die schwere Krankheitenvorsorge bei Unfall?
Nein.
Meistens nicht, genau. Es gibt die Möglichkeit, mache ich jetzt mal ganz großes Minus hin, hier ein kleines Plus hinzuzuschreiben. Wenn der Unfall so schwer war, dass jemand über eine gewisse Zeit, 3, 4, 5 Tage mindestens intensiv medizinisch betreut wird, dann zahlt sogar die schwere Krankheitenvorsorge aus. Mhm. Das wissen die meisten Leute nicht. Okay? Das ist aber nicht der Grundgedanke. Bei Krankheiten, eindeutig, ne? Mhm. Verschleiß?
Nein, glaube ich nicht.
Also sehe ich auch so, aber wenn es bestimmte Sachen sind, die dafür sorgen, dass irgendeine dieser Krankheiten durch diesen Verschleiß gefördert wurde, dann kann das natürlich passieren. Aber ja, das ist für mich vielleicht eher bei Schlaganfall. Genau, richtig, genau. Bei Tod?
Nein.
Nee. Auch hier ein kleines Plus in die Ecke. Fast alle diese Versicherungsformen haben kleine Risikolebensversicherungen dran gekoppelt, dass dann 3, 4, 5 oder 10.000 Euro mit ausgezahlt werden im Todesfall.
Ja.
Rente, also eine monatliche Zahlung oder eine Kapitalzahlung?
Das macht als monatliche Zahlung Sinn, oder?
Nee, das wird meistens als Kapitalzahlung ausgezahlt. Genau. Meistens gibt es dann, meistens gibt es so 50, 100, 200.000 Euro, je nachdem, was du absichern möchtest, kann man hier entsprechend als Auszahlung sehr, sehr gut versichern. Und das auch wiederum, je jünger du bist, desto günstiger ist das Ganze. Klar. Je gesünder du bist, desto günstiger ist, sonst kommst du überhaupt rein. Und ein wichtiger Punkt, Raucher oder Nichtraucher. Das sind Punkte, die dafür sorgen, dass ein solches Produkt dann deutlich günstiger abgesichert werden kann. Dann kommen wir zu dem letzten, zumindest was da gängig und üblich ist, was ich gerne in der Liste ergänze, ist die Grundfähigkeitenabsicherung. Mhm. Wenn jemand die Grundfähigkeiten eines Menschen aufgrund eines Unfalls verliert, dann zahlt auch die Grundfähigkeitenabsicherung. Okay? Mhm. Also können wir hier auch schon mal ein Plus hinmachen. Wie ist das bei Krankheit?
Auch.
Auch, absolut. Wie ist das bei Verschleiß?
Ja,
absolut. Schätze ich auch mal. Mhm. Also wenn jemand so einen schweren Bandscheibenvorfall hat, weil man das über viele Jahre nicht richtig gemacht hat, vielleicht auch nicht richtig trainiert hat und dann auf einmal im Rollstuhl ist, dann ist das genau das Gleiche. Wie ist das bei Todesfall?
Glaube ich nicht.
Auch nicht, genau. Hier könnte es wieder sein, deswegen mache ich ein kleines Plus hinein. Falls man das eingebaut hat oder möchte, kann man da was mit reinbauen, aber ist nicht der Grundgedanke. Monatliche Zahlung oder Kapitalzahlung, was schätzt du?
Ich würde sagen, auch wieder monatliche Zahlung, aber wahrscheinlich ist es
in dem Fall ist es richtig.
Ach so.
Die monatliche, gell? Die Grundfähigkeitenabsicherung, komplett richtig. Die zahlt dann meistens monatlich 1.000, 2.000, 5.000 Euro, je nachdem, was ich absichern möchte. Ja. Das untere Produkt wird übrigens sehr, sehr häufig auch als Alternative zur BU mal genommen, weil da bestimmte Berufsgruppen, die im Bereich der BU besonders hohe Prämien haben, die schnell mal 150, 200, 250 Euro jeden Monat kosten können, über die Grundfähigkeitenabsicherung deutlich günstiger sind, aber da sind natürlich auch bestimmte Dinge, wie psychische Erkrankungen sind da zum Beispiel gar nicht mitversichert. Das muss man einfach wissen und das erläutere ich dann auch in solchen Gesprächen. Und dann kann der Kunde in Ruhe entscheiden, was möchte er eigentlich am liebsten machen. Und hier frage ich nur, gibt es bestimmte Produkte, die für dich ausgeschlossen sind? Die streichen wir dann gemeinsam durch und zu den anderen Sachen kriegt er von mir Angebote.
Jetzt verstehe ich auch der Sinn dieses kleinen Quiz sozusagen, was wir hier gemacht haben. Aber es ist ja durchaus wirklich sehr, sehr sinnvoll, weil man jetzt auch auf einen Blick sieht, welche Vorsorgeleistungen für welchen Fall da sind und was ich eigentlich brauche. Also ich kann es jetzt besser einschätzen, wenn ich darauf gucke. Dann sehe ich ja mit einem Blick irgendwie, mein Bedarf liegt eher vielleicht bei den schweren Krankheiten oder liegt eher bei einer Risikolebensversicherung, wenn ich eine Familie habe, oder bei der Unfallversicherung oder der BU. Also ich kann jetzt wirklich anhand dieser Tabelle sehr, sehr gut einschätzen, wo mein Bedarf ist und was ich absichern möchte.
Absolut. Und deswegen finde ich diese Tabelle super. Kann man natürlich meistens nur dann machen, wenn man erstens die Produkte kennt und die Produkte auch überhaupt anbieten darf. Mhm. Weil das kann halt nicht jeder, wenn du nur für eine Gesellschaft arbeitest, die bestimmte Bereiche das davon gar nicht anbieten kann, geht's ja gar nicht.
Du kannst es aus einer Hand anbieten.
Wir können das aus einer Hand anbieten und finden da meistens irgendein. Und das Gute ist, wir haben über sogenannte FAERS-Diagnose, das ist eine Firma, die es entwickelt hat, hast du die Möglichkeit, mit dem Kunden dich an den Computer zu setzen, die Gesundheitsfragen zumindest schon mal vorauszufüllen und kriegst eine Information, welche Gesellschaft nimmt dich trotz dieser Maläschen in Anführungszeichen überhaupt an und zu welchen Konditionen. Das ist super. Das war früher eine Riesenarbeit, die wir als Berater hatten, jeden Antrag auszufüllen, an die Gesellschaften zu schicken, da irgendwann per Fax zwei Rückfragen zu bekommen, das wieder auszufüllen, wieder hinzuschicken und dann hast du nach 2 bis 4 Wochen gefühlt 8 Absagen, 2 Teilzusagen und 1 oder 2 halbwegs vernünftige Zusagen zu bekommen. Das war echt richtig Arbeit. Das ist für uns deutlich einfacher geworden.
Ja, das ist toll. Anhand dieser Liste sehen wir jetzt auf den ersten Blick schon sehr gut, wo die individuellen Bedarfe sind, quasi die Absicherungsbedarfe der Kunden, die dann vor dir im Beratungsgespräch sitzen. Wie ist das? Hast du selber noch eine Empfehlung an die Kunden, die du dann aussprechen kannst? Also wenn jetzt ein Kunde sagt, mein Bedarf liegt da und da, das sehe ich jetzt. Ich habe hier vielleicht das Thema schwere Krankheiten oder ich habe das Thema Risikoleben, weil ich eine Familie habe. Das möchte ich absichern. Klar, ist das dann eben erstmal der wichtigste Punkt, aber hast du dann zusätzlich aufgrund des Beratungsgespräches auch eine Empfehlung für die Kunden?
Ja, absolut. Also da versuche ich mich auch so ein bisschen dran zu halten, was auch der Verbraucherschutz und der Bund der Versicherten und Co. empfehlen. Es gibt bestimmte Produktbereiche, die sind in Deutschland on vogue und die kennt man auch. Das ist zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung. Die sollte aus meiner Sicht jeder haben. Mhm. Das Krankentagegeld sowieso. Aber wir müssen vielleicht so ein bisschen differenzieren, in welcher Situation ist welcher. Das heißt also, wenn ich jetzt jemanden habe, der angestellt ist, SV-pflichtig, der bestimmte Absicherungen logischerweise über die Sozialsysteme in Deutschland hat und Berufsgenossenschaft, da ist für mich das Krankentagegeld das Wichtige am Anfang, um danach, falls es immer noch der Fall sein sollte, dass ich nicht arbeiten kann, die Berufsunfähigkeitsversicherung im Anschluss zu haben und da dann auch meinen monatlichen Ausgleich über die entsprechende Rente zu bekommen. Mhm. Etwas anderes ist es, wenn ich Selbstständige habe, da muss ich ganz, ganz andere Dinge beachten. Für Selbstständige kommt vielleicht eine sehr, sehr gute Ergänzung mit einer schweren Krankheitenvorsorge nochmal in Frage. Oder auch für, Geschäftsführer oder für leitende Angestellte, die deutlich mehr Geld verdienen und vielleicht sagen, ich will gar nicht 8.000 Euro BU-Rente absichern, sondern ich will vielleicht nur 3.000 Euro absichern, will aber lieber 200.000 Euro Risikolebensversicherung mit schwerer Krankheiten absichern. Also die Frage ist immer, wie individuell ist die Situation und wie hoch ist da die der Absicherungswunsch? Auch ergänzend, habe ich Familie, habe ich keine Familie? Habe ich Verbindlichkeiten, weiß ich, für, 500.000 Euro, wo wir vor vielen Jahren gedacht haben, für 500.000 Euro ein Haus zu kaufen, bist du bescheuert? Und dann nehmen die Menschen schnell mal 500.000 Euro, manchmal auch 800.000 Euro Fremdkapital auf. Und das muss abgesichert sein, weil die Bank das alleine will. Also da kommst du um eine Risikolebensversicherung gar nicht drum rum. Und da ist für mich dann immer die Frage, und das kann man aus meiner Sicht hervorragend miteinander kombinieren, wenn ich eine gute BU habe mit Krankentagegeldabsicherung und so weiter und ich eine Risikolebensversicherung mache und da vielleicht einen Partner habe und da habt ihr 2, 3 mega gute Ergänzungsbausteine, die so eine schwere Krankheitenvorsorge bis 500.000 Euro teilweise auch mal mit sehr vereinfachten Gesundheitsfragen, weil jemand das ja macht, nicht weil er krank ist, sondern weil er gerade ein Haus gekauft hat und die Bank ja auch so eine Absicherung haben will. Ja. Das ist die Ursache für die Anfrage einer Risiko-LV. Dann zu gucken, willst du nicht 2, 3 Euro mehr ausgeben und den Plus-Tarif heißt er, glaube ich, bei euch und der Exklusivtarif, wo dann schwere Krankheiten automatisch mit abgesichert sind. Das ist so super, weswegen ich das dann bei bestimmten Menschen immer wieder mit auch erläutere, auch Verlängerungsoptionen, die da alle mit drin sind. Und die Menschen, die das in den letzten Jahren gemacht haben, die sind super dankbar, weil sie jetzt gemerkt haben, puh, die Inflation ist jetzt aber die letzten Jahre ganz schön angestiegen, hätte ich nicht so gedacht, können wir diesen Vertrag bitte anpassen? Super. Alle anderen müssen jetzt nochmal eine neue Gesundheitsfrage mit mir durchgehen und gucken, ob dieser Versicherer oder ein anderer zu den jetzigen Konditionen, auch Gesundheitszustand, überhaupt 50, 100, 200.000 Euro nochmal oben drauf machen.
Mhm, ja.
Und das ist echt ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht. So BU wichtig, Krankentagegeld wichtig, Risikolebensversicherung sowieso und dann gucken, wofür habe ich noch Geld da, weil ich kann nicht alles versichern.
Ja, na,
ich
genau.
muss gucken
klar.
als Haushalt, wofür investiere ich das Geld. Ja,
Prioritäten setzen. Ne? Aber umso wichtiger ist es eben da auch eine gute Beratung, eine qualifizierte Beratung im Vorfeld zu haben, sich zu informieren, was brauche ich und dann fühlt man sich eben auch wirklich gut mit der Absicherung und weiß, das Notwendigste, was eben die Existenz anbelangt, das ist abgesichert und das sollte es auch sein.
Mhm.
Ne? Übrigens kurz der Hinweis, das ist nicht abgesprochen gewesen zwischen uns hier, dass du gerade das Produkt hier so gelobt
nein,
hast.
Nein, absolut weiß. Nicht, aber ich bin ein Fan von und hier als sozusagen regionaler Berater möchte ja, man natürlich auch die schön. Regionalen Anbieter ab und zu mal ein bisschen unterstützen,
super.
Das mache ich sehr gerne. Ja, deswegen, da seid ihr wirklich gut. Kann
Top.
Man nur empfehlen.
Dankeschön. Ja, also ich freue mich sehr, dass du hier bist immer noch und dass sozusagen dieses Gespräch auch wirklich gezeigt hat, wie wichtig es ist, sich umfassend über die biometrischen Vorsorgelösungen zu informieren, dass man wirklich alle Perspektiven mit einbezieht. Das ist auch das Ziel dieses Podcasts von Anfang an gewesen, eine neutrale Plattform wirklich zu schaffen, damit wir den Mehrwert hier bieten der allgemeingültigen Information und dass einfach wirklich alle Blickwinkel mit einfließen können. Das ist uns wichtig gewesen von Anfang an und dass das natürlich auch besonders gut mit externen Gästen hier geht, das hast du heute bewiesen und das freut mich wahnsinnig, dass du hier bist bei mir im Gespräch. Ich möchte aber noch, bevor wir zum Abschluss kommen, noch eine Sache fragen, die mich wirklich interessiert, weil ich es gerade gesehen habe in Social Media. Unser Land hat Talent.
Ach, du
Was
Mann.
Kannst du mir dazu sagen?
dazu kann ich sagen, dass ich irgendwann, also ich war ein ganz großer Donald Duck und Mickey Mouse Fan. Und irgendwann gab es irgendeine Sendung, ich weiß nicht, welche Kindersendung es war, da war dann auch ein Jubiläum von Donald Duck und Co. Und da hat man erklärt, wie man das macht. Und ich habe das auf Anhieb gut hinbekommen und habe das immer mal wieder gemacht. Also mir war schon bewusst, dass das irgendein besonderes Talent ist, aber ich nicht, dass das so ein Hype aufnimmt, wie das gerade sozusagen erscheinbar wird.
Also du bist schon bekannt dafür, du machst den
die
Imitator.
Die in meinem Umfeld, die kennen das und die sagen, mach mal bitte.
Wie toll. Jetzt musst du dich gleich natürlich mit deiner Donald Duck Stimme verabschieden hier, ne? Das ist dir klar.
Das kriegen wir hin, das machen wir.
Super. Dann. Selam Hagos, ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass du heute hier warst und ich bin ganz dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und das hier so ausführlich mit mir besprochen hast, das wichtige Thema Einkommenssicherung und hier dein Wissen mit uns geteilt hast. Und ich glaube, diese Punkteliste, die du ausführlich erläutert hast, die ist wirklich sehr, sehr sinnvoll und hilfreich, auch für die Hörerinnen und Hörer. Und herzlichen Dank, dass du hier warst.
Sehr gerne doch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss. Dem heutigen wichtigen Thema und dem ganzheitlichen Beratungsansatz von Selam haben wir zu Recht extra viel Platz eingeräumt. Alle Informationen zu seiner Einkommenssicherungstabelle und dem Konzept findet ihr in den Shownotes und auf unserem Instagram-Kanal Hannoversche Versicherung. Klickt euch rein. Tschüss und auf Wiederhören, eure Shilou.